HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Lebenslange Haft wegen Mordes. Dazu ist jetzt ein 25-jähriger Raser verurteilt worden, nach einem tödlichen Unfall in Wiesbaden. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Unfall so ereignet. Der 25-Jährige raste im Oktober vergangenen Jahres mit Tempo 130 über mehrere rote Ampeln und das in der Wiesbadener Innenstadt. Schließlich crasht der Raser mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen Fahrer kommt bei dem Unfall ums Leben. Der jetzt verurteilte Autofahrer wird schwer verletzt, genau wie seine 4 Mitfahrer, unter ihnen auch ein Kind. Über das Urteil in diesem Prozess haben wir vor dieser Sendung mit Birgitta Söhling gesprochen. Wir haben sie gefragt, lebenslange Haft, das ist schon ein besonders hartes Urteil, oder?
Das ist tatsächlich ein hartes Urteil. Insofern hat die Richterin auch noch mal betont, dass man sich wirklich ausreichend Zeit genommen hat, 5 Monate im Verfahren eine aufwendige Beweisaufnahme durchzuführen, die Persönlichkeit des Angeklagten genau zu untersuchen. Und ganz unstrittig ist ja, wie der Unfall passiert ist. Das ist belegt durch Verkehrskameras, durch Zeugenaussagen, auch durch eine aufwendige Rekonstruktion des Unfalls. Aber die Frage ist eben, ist das fahrlässig passiert? Kann der Angeklagte sich auf Fahrlässigkeit berufen? Und das ist nach Überzeugung des Gerichts eben nicht der Fall. Und das Gericht sagt, der Angeklagte ist bewusst zu schnell gefahren, er ist bewusst über Rot gefahren, er kannte die Strecke, er hat bewusst eine gefährliche Situation herbeigeführt, weil es ihm um den Kick der Geschwindigkeit ging und weil er einen Beifahrer, einen 7-jährigen Jungen, beeindrucken wollte mit seinem Verhalten. Und das ist das eine. Das andere ist, dass das Gericht sagt, hier, der ist heimtückisch vorgegangen. Das ist ja ein Mordmerkmal, Heimtücke, weil der andere völlig unbeteiligte Fahrer, der 30-jährige Familienvater, der hatte Vorfahrt, der hatte Grün, der war arg und wehrlos, der konnte auf die Situation gar nicht reagieren und hatte also keine Möglichkeit, diesem Unfall auszuweichen.
Beim Prozessauftakt im Juni hatte der Angeklagte noch Reue gezeigt. Wie hat er denn jetzt auf das Urteil reagiert?
Der hat äußerlich sehr, sehr reglos auf mich gewirkt. Er war sehr blass heute, das war bemerkenswert, aber auch im restlichen Verfahren hat er sehr distanziert, sehr kühl gewirkt. Die Richterin hat das heute auch noch mal betont, sich bei den Angehörigen des Opfers zu entschuldigen. Das sei eigentlich nur taktisch gewesen, keine wirkliche Empathie erkennbar. Das war ein hochemotionales Verfahren. Also dieser 30-jährige Getötete, das Unfallopfer, hatte Geschwister, hatte Eltern, hat eine Witwe hinterlassen, ein 6 Monate altes Kind. Die waren als Nebenkläger alle vertreten. Da sind viele, viele Tränen geflossen in diesem Verfahren. Und einzig der Angeklagte hat immer sehr distanziert und ungerührt gewirkt und auch beim Urteil.
Lebenslange Haft für einen 25-jährigen Raser, nachdem er für einen tödlichen Unfall gesorgt hatte. Aus Wiesbaden hat Birgitta Söhling berichtet. Der Krieg im Gazastreifen sorgt dafür, dass auch hier in Hessen Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren. Meistens sind es Kundgebungen entweder pro Palästina oder pro Israel. In Frankfurt gab es jetzt aber eine andere Variante. Eine Jüdin und ein Imam haben nämlich gemeinsam zu einer Kundgebung auf dem Goetheplatz aufgerufen. HR-Reporter Frank Angermund hat die beiden vorab getroffen.
Eine Frankfurter Jüdin und ein Frankfurter Imam rufen gemeinsam zu einer Kundgebung auf. Das Motto: sei ein Mensch. Das Ziel: es muss möglich sein, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Auch im Nahostkonflikt. Es dürfe nicht sein, dass jemand wegen einer anderen Meinung gleich verurteilt wird. Darüber sei sie sich mit Mitorganisator Khaled El Said einig, sagt Organisatorin Elisheva Patterson.
Und in der Fassungslosigkeit, dass wir irgendwie uns nicht mehr begegnen wollen als Menschen, dass wir irgendwie nur noch, du bist falsch und du bist dein Menschen, dein Leben zählt nichts, weil du bist auf der falschen Seite. Ich weine nur um das Baby, wenn das aus meiner Gruppe kommt und die Babys von dir sind mir völlig egal, hau mal drauf, mach tot.
Die beiden haben den Eindruck, dass es in Deutschland beim Thema Nahostkonflikt nur noch eine Art Schwarz-Weiß-Denken gibt und dass es gesellschaftlich und politisch verpönt ist, anderer Meinung zu sein, je nachdem, zu welchem Teil der Gesellschaft man gehört. Die Folge sei beispielsweise, dass Muslime sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie alle seien Antisemiten. Es müsse möglich sein, die israelische Regierung zu kritisieren, ohne gleich als Antisemit abgestempelt zu werden, sagt Imam Khaled El Said.
Ich kritisiere genauso Erdogan oder Sisi oder der König von Jordanien oder der Präsident von den USA oder die israelische Regierung, weil Politiker sind eben Politiker und ich trenne das schon.
Die Kundgebung auf dem Frankfurter Goetheplatz soll ein Zeichen für Menschlichkeit sein. Jeder müsse in einer Demokratie andere Meinungen aushalten können, sagt Elisheva Patterson.
Also wenn Khaled und ich lange genug sprechen, können wir uns bestimmt auch anfangen zu streiten, bei Punkten, die wir unterschiedlich bewerten. Das wünsche ich mir auch. Ich will mich auch streiten dürfen und ich will Kritik üben dürfen, ohne dass mir dann der Tod gewünscht wird, ja, ohne dass ich dehumanisiert werde.
Die jüdische Anwältin plädiert dafür, dass gerade die jungen Leute aus ihren privaten Blasen herausgeholt werden, dass mit ihnen über den Krieg im Gazastreifen und seine verheerenden Auswirkungen diskutiert wird. Denn viele muslimische Kids würden in den sozialen Medien mit schrecklichen Bildern von toten palästinensischen Kindern überflutet werden.
Wir müssen mit den jungen Leuten auch sprechen, und zwar nicht im Sinne von, ihr seid alles Idioten und habt keine Ahnung, sondern lasst uns mal gucken und guck mich mal an, ich bin eine jüdische Person. Bin ich dein Feind? Ja? Bin ich derjenige, dessen Tod du dir wünschst?
Die Kundgebung in Frankfurt soll ein Auftakt sein mit 150 angemeldeten Teilnehmern, die sich für demokratische Werte einsetzen, sagt Khaled Al-Zeit.
Jeder hat schon seinen Glauben. Aber wir glauben an die Würde des Menschen. Und das ist eben der Grundgesetz in Deutschland. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das verbindet uns. Und das wollen wir nochmal betonen und nochmal nach außen tragen, gerade in diese Zeit.
Die Frankfurter Jüdin und der Frankfurter Imam planen auch, Schulen zu besuchen, um Kinder und Jugendliche zu hören und um sie zu informieren.
Nein zum Schwarz-Weiß-Denken, das sagen die Jüdin Elisheva Patterson und der Muslim und Imam Khaled El-Said. Die beiden haben gemeinsam eine Demo in Frankfurt veranstaltet und rufen dazu auf, respektvoll unterschiedliche Meinungen zum Nahostkonflikt zuzulassen. Frank Angermund hat uns darüber informiert. Die Schmidt-Gruppe kennen in Hessen nicht viele. Dabei ist die Firma schon 75 Jahre alt und baut Ton ab und verarbeitet ihn dann zu Spezialprodukten. Diese Produkte finden sich dann in Waschbecken, in Fliesen oder als Dichtungsmasse unter Mülldeponien. Um diese Tonprodukte aber herzustellen, ist enorm viel Energie nötig. Bisher in Form von fossilem Erdgas. Aber das soll sich ändern. Die Alternativenergie ist Wasserstoff. Nur eine Wasserstoffpipeline kommt in absehbarer Zeit nicht bis zum Standort der Schmidt-Gruppe. Deshalb hat sie jetzt beschlossen, Wasserstoff machen wir einfach selbst. Wie das gehen soll, hat sich Jens Borchers angeschaut.
Baggerschaufeln beißen in die helle Tonschicht des Berges hinein, reißen dicke Klumpen heraus. Eine 90-Grad-Drehung des Baggerarms und dann fällt der Ton auf ein Förderband. Die feuchten Tonklumpen rattern auf dem Band nach oben zur Verladestelle. Stefan Schmidt steht dort, Geschäftsführer und Gesellschafter des Familienbetriebs Schmidt Group. Der 37-jährige Unternehmer wiegt einen Tonklumpen in der Hand.
Schöne weiße Gold des Westerwaldes.
Damit dieses schöne weiße Gold des Westerwaldes, dieser Ton, zu wertvollen Spezialprodukten verarbeitet werden kann, muss er erstmal getrocknet werden. Thomas Schupp, Projektleiter Wasserstoff bei der Schmidt Group, führt uns an die Trocknungsanlage. Dort ist es laut und es ist heiß.
Also die Tone werden hier aufgegeben, hier kommt das Gas rein, hier wird die Flamme erzeugt. Und hier passiert die erste Stufe der Trocknung.
Das heißt, hier sind wir an der Stelle, wo richtig viel Energie reingepumpt wird.
Ja, Sie merken es, es ist warm hier. Ja? Also wir haben hier natürlich eine Abstrahlung, die Anlage ist gedämmt.
Aber sie verschlingt viel fossile Energie und bläst pro Jahr 2100 Tonnen CO2 in die Luft. Deshalb planen Thomas Schupp und Stefan Schmidt seit 2 Jahren den Umstieg auf selbstproduzierten grünen Wasserstoff. Der erste Schritt, sie wollen 2 Windräder bauen, die Strom erzeugen. Zweiter Schritt. Ein Gerät muss her, mit dem sich Wasserstoff erzeugen lässt. Ein Elektrolyseur. Dritter Schritt. Das Wasser, das auf dem Grubengelände reichlich vorhanden ist, klären, reinigen und dann zusammen mit dem grünen Strom vom Windrad in den Elektrolyseur führen. Resultat: grüner, CO2-freier Wasserstoff. Geschäftsführer Stefan Schmidt schaut ziemlich nüchtern auf diesen Plan. Sie machen das, weil...
Wir wissen, dass die CO2-Preise durch Zertifikathandel, aber auch CO2-Abgabe immer weiter steigen werden. Somit werden fossile Brennstoffe immer teurer werden.
Es geht also um Wirtschaftlichkeit, aber nicht nur. Schmidt will mit der eigenen Wasserstoffproduktion autark werden, unabhängig von fremden Energiequellen. Das hat seinen Preis. Bis zu 10 Millionen Euro Investitionen könnten es werden. Es hat aber auch einen Vorteil, sagt Stefan Schmidt.
Letztendlich auch in der Lieferkette, wir liefern unsere Rohstoffe ja weltweit, ist das, denke ich, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, wenn wir klimaneutral produzierte Mahltone zukünftig der Industrie zur Verfügung stellen können.
Wirtschaftlichkeit, Energieautarkie, Wettbewerbsvorteil, das sind die Gründe für das Wasserstoffprojekt. Die Schmidt Group hat sich dafür Hilfe geholt. Denn das Familienunternehmen hat nur begrenzte Kapazitäten für alle Aspekte dieses Projektes. Die LEA, die Energieagentur des Landes Hessen, hat bei Stefan Schmidts Projekt beraten und unterstützt. Und RDA-Chef Carsten McGovern findet,
sowas ist total innovativ, vor allem wenn das jetzt mit Windkraft und Elektrolyseur am Standort noch stattfindet. Dafür gibt es Geld des Landes, beziehungsweise eigentlich ist es europäisches Geld, was für den Klimaschutz reserviert ist.
Bis zu 40% der Investitionskosten könnten fließen, wenn Schmidt die Förderung beantragt und bekommt für sein Wasserstoffprojekt. Interessant ist auch, der Unternehmer Stefan Schmidt denkt schon weiter.
Unser langfristiges Ziel ist es definitiv, wenn es wirtschaftlich auch darstellbar ist, mehr Menge an grünem Wasserstoff zu erzeugen und damit auch andere Firmen hier in der Region oder den öffentlichen Personennahverkehr oder noch eben mit diesem Wasserstoff zu versorgen.
Das ist Zukunftsmusik. Erstmal hofft Schmidt, ab 2027 den ersten grünen Ton mit Wasserstoff produzieren zu können.
Ein hessisches Unternehmen wagt die Energieinnovation und macht Wasserstoff einfach selbst. Infos dazu hatte Jens Borchers. Hessens Jäger schießen immer mehr Nutrias. Die aus Südamerika eingeschleppten Nager sind bislang vor allem als Problemtiere bekannt. Sie sind eine invasive Art, vermehren sich unkontrolliert und sind auch eine Gefahr für Hessens Deichanlagen. Deswegen werden die Nutrias bejagt und landen teilweise auch auf dem Teller. Zoe Bünning war im südhessischen Lorsch bei der Jagd auf die Biberratten dabei.
An der Weschnitz im südhessischen Lorsch fühlen sich die Nutrias richtig wohl. Jäger Rolf Wagner nimmt mich bei der Jagd auf die Tiere mit. Direkt am Ufer hat er eine Lebendfalle aufgestellt.
Ich habe sie erst mit der Waffe bejagt, aber das ist schwierig, weil wir auch einen Biber da haben. Und der Biber sieht beim Schwimmen ähnlich aus, also kann man nichts machen.
Und weil der Biber geschützt ist, nutzt Rolf Wagner die Lebendfalle. An seiner Falle angekommen, schiebt er die Tarnung aus Holz und Gras vom Metallkäfig. Und tatsächlich, heute ist ihm ein Tier in die Falle gegangen. Etwas verschreckt sitzt da eine Nutria in der Ecke des Käfigs. Das Tier sieht dem Biber wirklich zum Verwechseln ähnlich, unterscheidet sich aber durch den langen, rattenähnlichen Schwanz. Die gefangene Biberratte kann einem schon leid tun. Ulrich Androsch vom Hessischen Gewässerverband erklärt aber, warum es so wichtig ist, die Tiere zu bejagen.
Der Nutria geht halt gern in die Deiche, um seine Bauten zu machen. Und das ist ein Problem für die Standsicherheit der Flussdeiche. Denn bei Hochwasser dringt damit Wasser in den Deichkörper ein und unter Umständen führt dies zum schlagartigen Bruch des Deiches auch. Und da wir hier in einem sehr dicht besiedelten Gebiet leben, müssen wir den Nutria deswegen sehr systematisch bejagen.
Die Nutrias machen sich auch über die Schilfpflanzen her, die wichtige Nahrungsgrundlage und Lebensraum für heimische Tierarten darstellen. Die Tiere müssen aber nicht umsonst sterben. Ihr Fleisch ist essbar und kann wie anderes Wild auf dem Teller landen.
Wenn ich genug zusammen habe, dann mache ich halt entweder Fleisch. Käse oder Bratwürste oder nur Hack oder irgendwas.
Sagt Jäger Rolf Wagner und er hat auch ein Stück Nutria-Wurst zum Probieren dabei. Es schmeckt ähnlich wie Hasenfleisch, nur ein bisschen würziger. Ob die Lorscher heimisches Nutria-Fleisch wohl auch probieren würden?
Wenn die tatsächlich nur Pflanzenfresser sind, dann wäre das durchaus denkbar.
Nee, die Tierchen sind so süß, die würde ich nicht essen wollen.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Nutria-Pilzmantel hat meine Mutter getragen damals. Also, ja, klar. Wer ist denn auch Lamm? Probieren wir das.
Haben wir noch nie gegessen. Das sind niedliche Tierchen. Also, was soll man die essen?
Nutrias im Visier von hessischen Jägern. Denn die südamerikanischen Biberratten sind hier bei uns in Hessen eine invasive Art und sorgen mächtig für Probleme. Infos dazu hatte Zoe Bünning. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.